Ja, wie entlastend ist es, wenn man sowas erlebt, dass ja, das Bekenntnis zu Jesus Christus, das persönliche Bekenntnis, nicht immer so schwierig sein muss, dass das im Alltag auch passieren kann, ungeplant, und doch ist es geworden, weil da eine Kraft in uns ist, die uns zu solchen Situationen führt. Das war der Plan mit Melle, das zum Ausdruck zu bringen in dem Anspiel. Und doch gibt es auch andere Situationen, bei denen man so ein gewisses Schamgefühl empfindet. Auch bei McDonald's am vergangenen Freitag. Als Familie sind wir da gewesen in Olpe und hatten dann in dieser Kinderecke Platz genommen. Da war ein größerer Tisch und wir hatten alle den ganzen Raum für uns, weil wer isst schon um 11:30 Mittag? Und wir haben uns dann da breit gemacht, haben zu essen geholt, also bestellt. Da, drei Kinder von uns, Moni und ich. Und dann kam eine kleine junge Familie dazu, setzte sich genau an den gleichen Tisch wie wir. Und bei mir ging es dann los im Kopf. Okay, David, zu Hause betet ihr immer vor dem Essen. Die Kinder wissen das, dass es diesen Moment vor dem Essen gibt. Was machst du jetzt? Und dann wusste ich, okay, Jesus, das ist die Predigtvorbereitung für Sonntag. Ich danke dir für die Lektion. Ich sage, wir stehen dazu, wir beten jetzt. Und dann habe ich mich meiner Familie zugewandt, halblaut diese Worte gesagt: Jesus, vielen Dank für das Essen, Amen. Und ich dachte, okay, damit haben wir es erledigt. Das Bekenntnis zu Jesus haben wir ernst genommen. Und jetzt können wir endlich essen. Dann ruft mein Sohn Moses, der Vierjährige: Ich will auch noch beten. Jesus, danke für das Essen, Amen. Und dann dachte ich, okay, jetzt ist es immer durch. Und dann kommt der Noah, der Zweijährige: Ich möchte auch noch beten. Jesus, danke für das Essen, Amen. Die junge Familie neben uns, keine Regung, kein Kommentar, Stillschweigen in diesem Raum. Und ich fühlte sowas wie Scham. Deswegen stehe ich hier vorne nicht als jemand, der sich nicht schämt, und bin dann in einer Klasse mit Timotheus, dem Paulus das auch zusprechen muss: So schäme dich nicht. Und der Petrus ist auch in unserer Klasse, der sich schämte und sich nicht zu Jesus bekannte dort am Lagerfeuer bei der Kreuzigung Jesu. Wir kommen zu unserem Predigttext aus 2. Timotheus 1, Vers 8. Da sagt Paulus zu Timotheus: So schäme dich nun nicht des Zeugnisses unseres Herrn, noch meiner, seines Gefangenen, sondern leide mit für das Evangelium nach der Kraft Gottes. Ich lese nochmal diesen Text. So schäme dich nun nicht des Zeugnisses unseres Herrn, noch meiner, seines Gefangenen, sondern leide mit für das Evangelium nach der Kraft Gottes. So schäme dich nicht. Und in Vers 12 wird Paulus sagen: Aber ich schäme mich nicht. Also er stellt sich vor als jemand, der sich nicht schämt, als ein Vorbild für Timotheus, seinem geistlichen Kind. Und an einer anderen Stelle im Römerbrief, Kapitel 1, spricht er dieses Thema auch an, wenn er sagt: Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Und damit wir alle von dem gleichen Begriff Wort sprechen, will ich das erklären, was sich hinter Scham verbirgt. Der Ursprung des Wortes Scham ist nicht endgültig geklärt, aber im Althochdeutschen gibt es das Wort Skama und das bedeutet verbergen, verhüllen, verdecken. Ja, das ist ein Grundgefühl nach dem Wörterbuch für Psychologie und Seelsorge von Dieterich, ein Erleben des totalen Rückzugs von allen Beziehungen. Ja, man fühlt sich ertappt, entblößt, und dann kennen wir diesen berühmten Abgrund, der sich doch hoffentlich öffnet, damit wir uns dann darin verkriechen könnten, weil wir uns schämen. Die Schamesröte ist im Gesicht deutlich für alle erkennbar. Und wenn man dann im Hebräischen guckt, im Alten Testament, fällt dieses Wort auch, das Wort Bosch, Und das kommt schon ziemlich am Anfang der Bibel vor, als sich Adam und Eva schämten für diese Missetat, ja, für die Sünde. Das Vergehen gegen Gott führt dazu, dass man Scham empfindet. Und das ist etwas, womit wir auch zu tun haben, wenn es um das Zeugnis geht. Das Zeugnis, das wir weitergeben von unseren Erfahrungen mit Jesus Christus. Und Scham hat etwas Schützendes. Es behütet uns vor peinlichen Situationen. Kennt jeder in der Schulklasse, auf der Arbeitsstelle. Und so versucht man, diese Situation zu vermeiden, weil man Angst davor hat, dass etwas öffentlich wird. Und die Gruppe, zu der man dazugehört, sich von einem abwendet. Deswegen dieser Scham-Moment, dazu gleich noch mehr. Aber warum sollte man sich denn schämen des Evangeliums oder des Zeugnisses unseres Herrn? Da ist doch kein Grund, sich zu schämen, oder doch? Paulus sagt, so schäme dich nun nicht des Zeugnisses unseres Herrn. Da würde der ein oder andere sagen, na, für Jesus schäme ich mich nicht. Also da habe ich kein Problem, seinen Namen zu bekennen in meinem Umfeld. Und wenn es solche unter uns gibt, dann schön, dann bitte erzählt in unseren Straßen allen von Jesus. Unterstützt uns, die wir uns schämen, indem ihr einfach die Menschen ansprecht und ihnen von Jesus erzählt. Aber Paulus sagt noch, so schäme dich nun nicht des Zeugnisses unseres Herrn, noch meiner. Schäme dich nicht für mich. Und wie ist das bei uns? Manchmal schämen wir uns auch für Prediger, die sich hier vorne hinstellen und das Evangelium verkündigen. Ist da so eine Art Fremdscham? Ach du Schande, er bringt wieder dieses ganze Thema Verlorenheit, Gericht, Hölle. Ah. Und ich sage euch, der Prediger spürt das, dass da so ein gewisser spannender Moment, eine Atmosphäre da ist, die voller Scham ist. Warum? Woher kommt das? Und wenn wir uns die weiteren Verse ansehen, dann finden wir drei Gründe, wofür man sich schämen könnte. Und zwar in Vers 9 heißt es, in Bezug auf Jesus Christus, der hat uns gerettet und berufen mit heiligem Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenem Vorsatz und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben, jetzt aber offenbart worden ist durch die Erscheinung unseres Retters Christus Jesus, der den Tod zunichte gemacht, aber Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat durch das Evangelium. In zwei Versen wird das Evangelium zusammengefasst und sind euch diese drei Punkte aufgefallen, für die ihr oder wir oder ich mich schämen würde im Alltag, wenn ich das Evangelium verkünden würde? Erstens. Der hat uns gerettet. Das Thema Rettung ist ein Stein des Anstoßes. Das kommt nicht so leicht über die Lippen. Zweitens, dann spricht Paulus hier von der Gnade. Gnade ist auch etwas, was uns nur schwer über die Lippen kommt. Und drittens, Jesus Christus. Rettung, Gnade, Jesus Christus als der alleinige Weg. Aber der Reihe nach. Warum ist das so schwierig, über dieses Thema der Rettung zu sprechen in unserem Umfeld? Naja, Rettung bedeutet, jemand ist in Gefahr. Jemand nach dem biblischen Zeugnis ist verloren. Jemand braucht Rettung. Und wenn jemand verloren ist, kann er sich selber nicht retten. Er versucht dann am eigenen Schopf, sich rauszuziehen aus dem Wasser. Aber es gelingt ja nicht. Er braucht eine externe Hilfe. Und wenn wir Christen glauben, dass es diese totale Verderbtheit des Menschen gibt, dass alle Menschen gesündigt haben und nicht die Herrlichkeit Gottes erlangen, Römer 3, 23, dann glauben wir, dass alle Menschen, die nicht wiedergeboren sind, verloren sind, auf ewig. Und dann braucht es in diesem Gespräch über den Glauben an Jesus schon auch diesen Punkt Rettung. Nur, das geht so schwierig, weil man ja den Menschen dann nicht damit konfrontieren möchte, mit der Wahrheit, du gehst verloren. Fällt es euch leicht in der Nachbarschaft, bei einer Tasse Tee darüber zu reden? Und dann schleicht sich eine Alternative, ein Ausweg in die Verkündigung ein, zu diesem Stichwort Rettung, das sogenannte therapeutische Evangelium. Man spricht dann nicht mehr über Verlorenheit, über Schuld, die uns von Gott trennt, sondern von Schuldgefühlen. Und dann versucht man dem Menschen, der Schuldgefühle hat, zuzusprechen, hey, du bist geliebt, du bist einzigartig, du bist ein Abbild Gottes, fühl dich nicht so schlecht. Aber das wahre Problem wurde nicht besprochen, die Trennung von Gott. Natürlich, es sind christliche Wahrheiten, dass Gott alle Menschen liebt, aber das Kernproblem wurde nicht besprochen, also brauchst du auch nicht über Jesus reden. Wenn Gott alle Menschen liebt und das nicht so schlimm ist mit den Schuldgefühlen, dann ist das Gespräch leichter. Und so kann eine Predigt auch diesen wichtigen Kern ausweichen. Ja, und in der persönlichen Verkündigung noch viel mehr. Also, das ist ein erster Anstoß, ja, das schnell passieren kann in der persönlichen Evangelisation, und aus Scham meidet man dieses Thema Rettung. Zweitens, Gnade, hatte ich gesagt. Warum? Warum ist das etwas, wofür man sich schämen könnte? Gnade ist doch was Schönes, dieses Beschenktsein von Gott. Aber wir empfinden es so, dass das Evangelium viel zu gnädig ist. Dass das Evangelium viel zu gnädig ist. Das Problem, was dann da ist, ist, dass Gott uns nicht nach unseren Werken rettet, sondern nach dem Werk Jesu Christi am Kreuz von Golgatha. Das heißt, unsere Werke, alles, was wir tun und leisten, dient nicht dazu, dass wir ein Stück besser sind vor Gott oder dass er uns einen Ticken mehr liebt als vorher. Und das sag mal deinem Nachbarn. All deine frommen, religiösen Leistungen sind nett, verhelfen dir in der Beziehung zu Gott, aber nicht ein bisschen. Der Ausweg, der sich dann in Verkündigung oft einschleicht, ist das sogenannte moralistische Evangelium. Man sagt, Jesus Christus ist für dich am Kreuz gestorben, er hat alle deine Sünden auf sich genommen, dich versöhnt mit dem Vater. Ja, das hat er für dich getan. Was gibst du ihm zurück? Durch deine Frömmigkeit. Das hört ein Mensch in unserer Gesellschaft, wo man sich über die Taten und Werke definiert, gerne. Ach, ich kann ihm was zurückgeben, weil ich will mich nicht so gerne beschenken lassen. Das ist was für Schwache. Wo gibt es den Punkt, wo ich ihm es zurückzahlen kann? Niemand kann ihm irgendwas zurückzahlen. Die Rettung, die Bekehrung ist ein Geschenk und die Heiligung ist auch ein Geschenk. Dass wir am Ende vor Gott stehen und sagen müssen, all das, was wir sind, was du aus uns gemacht hast, die Wesensänderung, wie wir das ja eben auch in dem Vers gelesen haben, gehört haben aus Jesekiel 36, Vers 27, Gott selbst macht es, dass wir in seinen Rechtsbestimmungen und Ordnungen wandeln. Er selbst durch seinen Heiligen Geist schafft in uns eine Wesensänderung, dass wir seinem Sohn Jesus Christus ähnlicher werden. Auch das ist ein Geschenk. Und dann ist das Evangelium viel zu gnädig, und dann ist das so schwierig, es jemandem mitzuteilen. Also das war der zweite Punkt, Gnade. Der dritte Anstoß ist Christus allein. Wie intolerant. Warum immer dieser Vers aus Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. In unserer pluralistischen, postmodernen Zeit, wie soll man da diese Wahrheit verkündigen? Und dann kommt so ein Schamgefühl auf. Ich kann doch nicht im Gespräch sagen, du gehst verloren, wenn du Christus nicht angenommen hast. Aber das ist die Wahrheit. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich, sagt Jesus selber. Und dann, was ist da der Ausweg? Das sogenannte gerichtslose Evangelium. Gottes Zorn ist dann keine wirkliche Realität mehr. Dann sagt man, nein, Gott liebt alle und er nimmt alle an und er vergibt allen. Und wenn das aber dann nur so gesagt wird, wofür braucht es dann noch Jesus Christus? Dann ist Jesus vielleicht doch nicht der einzige Weg. Vielleicht gibt es einen anderen Weg neben Jesus, aber das wäre nicht das biblische Zeugnis. Und so tun wir uns schwer damit, diese drei Wahrheiten auszusprechen in den persönlichen Beziehungen, in denen wir leben. Rettung, Gnade, Jesus Christus. Überprüft es einfach mal in der kommenden Woche. Aber wir reden ja von einer guten Nachricht. Das Evangelium ist ja eine gute Nachricht. Aber eine gute Nachricht gibt es ja nur, wenn es eine schlechte Nachricht gibt. Und da ist meine Frage an uns, als die Gemeinde hier vor Ort an der Schillerstraße, glauben wir, dass zuerst eine schlechte Nachricht da ist, dass alle Menschen eben verloren gehen und niemand vor Gott bestehen kann? Glauben wir das? Weil dann erst gibt es eine gute Nachricht. Hey, es gibt Rettung. Niemand kann vor Gott bestehen aufgrund seiner Werke. Das ist erstmal eine schlechte, schockierende Nachricht. Aber dann gibt es eine gute Nachricht. Nein, Gott spricht uns gerecht in seiner Gnade. Glauben wir das? Das steht so in seinem Wort. Wenn wir das loslassen, dann hat unser Evangelium auch keine Kraftwirkung mehr. Nochmal zurück zu dem Thema Scham, das Schamgefühl. Und da habe ich im Internet einen Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie gefunden, der in Wuppertal seine Praxis hat, ein gewisser Dr. Michael Deppner. Und er hat eine Definition für dieses Schamgefühl. Schamgefühle tauchen auf, sobald sich zeigt, dass das tatsächliche So-Sein hinter dem Selbstbild zurückbleibt. Mit anderen Worten, also die Kluft zwischen dem So-Sein und dem Selbstbild, das will ich mal jetzt beschreiben als das Bild, das Gott von mir hat, hier auf der linken Hand, und das Bild, das die Welt von mir hat. Dann, wenn da eine Kluft ist und diese Kluft sichtbar wird, offenbar wird, kommt ein Schamgefühl auf. Also das Bild, das Gott von mir hat, das so sein, so bin ich wirklich, und das Bild, das andere von mir haben. Beispiel, wenn andere meinen, oh ja, David ist vielleicht gebildet und wissend, dann ist es vielleicht ein Eindruck, den ich nach außen vermittle. Gott weiß aber, David ist ahnungslos, hat von vielen gar keine Ahnung. Wenn dann in Gesprächen jemand mal nachhakt und sagt, David, erklär noch ein bisschen mehr diesen Tatbestand oder diesen Zusammenhang, und ich dann aber nichts mehr sagen kann, dann schäme ich mich. Dann dieses gefährliche Halbwissen, ja, mit dem man dann oft an die Öffentlichkeit geht. So, und dieser Herr Deppner sagt, wenn da diese Lücke ist und diese Lücke offenbar wird, dann kommt es zu einem Schamgefühl. So, nun schlägt er zwei Lösungen vor, um dieses Schamgefühl zu überwinden. Ihr seid mit mir. Die zwei Lösungen schlägt er vor, wovon wir aber als Christen nur eine nehmen können. Achtet mal darauf, welcher Weg ist der, den wir gehen können. Erste Lösung: Passen Sie sich Ihrem Selbstbild an. Also, passen Sie sich Ihrem Selbstbild an. Die zweite Lösung ist: Passen Sie Ihr Selbstbild dem Selbst an. Welcher Weg ist für uns als Christen gehbar oder der einzig mögliche? Doch nur der, dass wir das Selbstbild dem So-Bild, dem Bild, das Gott von uns hat, anpassen. Das passiert, wenn wir anfangen, ehrlich zu sein, wenn wir unsere Sünden bekennen, wenn wir sagen, wir wissen doch nicht alles, wenn wir unsere Schwächen bekannt machen, dann wird in unserem Umfeld auch deutlich, okay, er ist nicht so, wie er vorgibt zu sein, er ist so, und dann ist das deckungsgleich, dann ist man authentisch ehrlich. Ja, das sagt man ja oder hört man oft diesen Rat, sei so, wie du bist. Das ist das, was der Psychologe rät. Diese zwei Bilder müssen übereinander. Und wir können aber nicht den Weg gehen, dass wir uns dem Bild angleichen, das die Welt von uns hat. Stellt euch nicht der Welt gleich, lasst uns doch nicht von der Welt beherrschen und dem Bild, was sie von uns haben. Lasst uns ehrlich sein, wir Christen, denn dann, wenn das Bild deckungsgleich ist, schwindet das Schamgefühl. Der Reihe nach. Petrus dort im Kontext der Kreuzigung wurde gefragt, bist du auch einer von denen, die Jesus nachgefolgt sind? Das Bild der Welt von Petrus war nicht so ganz klar, und sie fragten ihn, Petrus, gehörst du auch zu dem Jesus? Und er hatte ein Schamgefühl, er wollte nicht, dass das öffentlich wird, dass er ja natürlich zu Jesus gehört. Was tut er? Er sagt, nee, ich kenne ihn nicht. Das Selbstbild war ihm da wichtiger. Und so sind wir Christen im Alltag, in Alltagssituationen, im Gespräch mit unseren Freunden, Arbeitskollegen, und da haben unsere Mitmenschen ein Bild von uns. Das ist meine rechte Hand. Wenn wir über Jahre nicht uns zu Jesus bekennen, meinen sie, wir wären so wie sie, die nicht an Jesus Christus glauben. Wir aber wissen in unserem Herzen, wir glauben an Jesus. Und dann schämen wir diesen Moment, wo es offenbar wird, wenn doch irgendwo ein Gesprächsthema aufkommt und wir Jesus Christus bezeugen müssen. Deswegen gibt es da diese Lösung, die dann dahin führt, dass wir uns dann mit diesem So-Bild, wie wir wirklich sind, wie Gott uns sieht, identifizieren und so in die Welt gehen. Nur vielleicht sagt der ein oder andere jetzt, ui, wie soll ich das tun? Die gute Nachricht später. Paulus sagt zu Timotheus, schäme dich nicht, sondern leide mit für das Evangelium. Es hat was mit Leiden zu tun, das Ganze, was sich Christsein nennt. Denn wenn wir den anderen sagen, dass die Leistungen, die Werke keine Rolle spielen in der Beziehung zu Gott, dann wird man uns irgendwann mal ausgrenzen, weil sich so viele über die Werke identifizieren. Wenn wir das Thema Rettung ins Spiel bringen, hatte ich eben schon angedeutet, das wird auch zur Ablehnung führen. Und wenn wir sagen, Jesus ist der einzige Weg, dann haben wir Schwierigkeiten mit allen, die einer anderen Religion anhängen. Ich möchte ein paar weitere Verse lesen aus dem Neuen Testament, wo deutlich wird, dass das Bekenntnis zu Christus nicht nur eine Option ist. Das Bekenntnis zu Christus ist heilsnotwendig. Niemand, der sich Christ nennt, kann jetzt sagen, kann man machen, muss man aber nicht. Das Bekenntnis zu Christus ist heilsnotwendig. Ich möchte nämlich Matthäus 10, Vers 32 lesen. Jeder nun, der sich vor den Menschen zu mir bekennen wird, zu dem werde auch ich mich bekennen vor meinem Vater, der in den Himmeln ist. Wer aber mich vor den Menschen verleugnen wird, den werde auch ich verleugnen vor meinem Vater, der in den Himmel ist. Versteht ihr diesen Vers anders? Das Bekenntnis zu Christus ist heilsnotwendig. Wenn wir uns zu ihm bekennen, bekennt er sich zu uns vor dem himmlischen Vater. Leugnen wir ihn, wird er uns leugnen vor dem himmlischen Vater. Was ist die Maßnahme eines Christen, um seinen Glauben zu bezeugen? Die Taufe, das öffentliche Bekenntnis. Mach es. Ich lade alle dazu ein, die sich nicht taufen lassen haben und es öffentlich bezeugt haben, dass sie zu Jesus Christus gehören. Kommt doch. Wir haben ein Taufbecken, wir finden einen Termin. Die Taufe aber ist nicht heilsnotwendig, das muss ich dazu sagen. Das Bekenntnis aber schon. Bekennst du dich zu Jesus, ist hier die Frage. Vielleicht sagt sich aber der eine oder andere, wenn ich mich zu Jesus bekenne, dann wendet sich mein Freundeskreis von mir ab. Meine Familie wird mir den Rücken zukehren. Dann lasst uns weiterlesen in diesem Matthäus Evangelium Kapitel 10, die Verse 34, da sagt Jesus, und vielleicht ist der ein oder andere erschrocken, dass Jesus selbst diese Worte uns offenbart. Meint nicht, dass ich gekommen sei, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich wiederhole, meint nicht, dass ich gekommen sei, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien. Das sagt Jesus. Mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter und des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Wow! Ja, wenn diese zwei Bilder, die es von uns gibt, deckungsgleich werden und wir das ausleben, was wir tatsächlich sind, Begnadigte, Errettete, an Christus Glaubende, dann wird es Scheidungen geben innerhalb unseres engsten Raumes, in den Freundeskreisen, im Familienkreis. Das heißt, die Beziehung zu unseren Familien und Nachbarn kann nicht an erster Stelle stehen. Wenn es bedeutet, dass Freunde sich von mir abwenden, weil ich Christus bezeuge, dann ist das der biblische Weg. Denn weiter sagt Jesus in Markus Kapitel 8, Vers 38, denn wer sich meiner und meiner Worte schämt unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Das steht in unserer Bibel. Und dann kann es ja sein, dass jemand sagt, nein, also ich will nicht die Beziehungen aufs Spiel setzen, diese ganzen Kontakte, die ich habe. Ich will, dass die Welt gut von mir denkt. Dann sagt Jesus, denn was nützt es einem Menschen? Was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen und die Ehre der Welt und sein Leben einzubüßen? Jesus schämt sich nicht, mich seinen Bruder zu nennen, ich, der ich so oft sündige. Schäme ich mich für Jesus? Und vielleicht gibt es den einen oder anderen, der hier sitzt und sagt, Ich kann das nicht. Ich habe nicht den Mut. Ich schäme mich. Ich schaffe das nicht. Dann hast du, dann habe ich Hoffnung. Denn wir kommen jetzt zur Lösung. Wie kann das geschehen, dass wir unser Selbstbild dem So-Bild angleichen? Wie kann das sein, dass wir authentische Christen werden? Doch nicht aus unserer Kraft. Und deswegen sagt Paulus selber, der ja von dieser Scham spricht in Bezug auf sich in Vers 12, also ein paar Verse später, da nennt er die Antwort. Um dieser Ursachen willen leide ich dies auch, sagt Paulus, aber ich schäme mich nicht, denn, und hier ist die Antwort, unterstreichen, denn ich weiß, wem ich geglaubt habe. Denn ich weiß, an welchen ich glaube. Und bin überzeugt, dass er mächtig ist, mein anvertrautes Gut bis auf jenen Tag zu bewahren. Denn ich weiß, wem ich geglaubt habe. Das ist die Antwort auf diese Frage. Wie kann ich denn dieses blöde Schamgefühl in Bezug auf das persönliche Zeugnis zu überwinden? Die Antwort ist, kennst du Jesus Christus? Und das müssen wir jetzt ausführen. Das muss ich erklären. Denn der Paulus hat vor Damaskus diesen Jesus persönlich kennengelernt. Jesus hat sich ihm in den Weg gestellt und sagt, warum verfolgst du mich? Da gab es ein Gespräch zwischen Paulus und Jesus. Und da hatte er ihn kennengelernt. Und diese Liebe Jesu hat ihn erstmal platt gemacht, dass er 3 Tage da lag und nichts sehen konnte. Die Liebe Jesu, die er persönlich kennengelernt hat, diesen Jesus, den er persönlich kennengelernt hat, hat ihm sein Selbstbild, das andere von ihm haben, sofort angeglichen in das Bild, was er tatsächlich vor Gott ist. Er hatte kein Problem mehr zu bezeugen, Jesus Christus hat mich errettet, er hat mich befreit, er ist mein Gott, er ist mein Herr. Das Erste, was er tut, kann man dann in der Apostelgeschichte lesen, er bezeugt diesen Jesus. Und ist es nicht so, dass Menschen, die hier vorne stehen und bezeugen, dass sie Jesus Christus persönlich kennengelernt haben, wie jetzt die 2 Schwestern, die hier vorne waren, dass sie keine Mühe haben, hier vorne zu bekennen, Jesus ist der, der mein Leben bestimmt. Und wenn man sie fragen, ja, hast du allen Mut zusammengenommen, das zu sagen, würde sie sagen, das war die Liebe, die mich getrieben hat, das zu sagen. Ich wollte es loswerden, ich will das bezeugen, weil das ist das Schönste, was es gibt. Und deswegen kann das nicht ein erhobener Zeigefinger sein des Paulus an Timotheus, schäme dich nicht, ihr lieben Heigerer, schämt euch nicht. Es wird eine andere Lösung geben, und zwar die der persönlichen Beziehung zwischen Jesus und mir, die über diesen Erfahrungen steht, die ich in meinem Freundeskreis erlebt habe. Die Liebe zu Jesu konnte mir noch keinen Freundeskreis geben. Und deswegen ist das Schönere etwas, was mich befreit von dem weniger Schöneren. War das verständlich? Ich möchte ein Beispiel erzählen und dann freue ich mich auf das Beispiel von Andy Kretz und lade auch ein, wer möchte, kann das bezeugen. Das, was wir vom Prinzip her in dem Anspiel gesehen haben, dass Gott selbst uns führt in seiner Liebe zu diesem Zeugnis, dass wir uns gegenseitig ermutigen und dann die Schönheit Jesu Christi darin sehen, die uns dann dazu führt, von ihm zu erzählen, gerade in diesem Jahr 2017. Es war eine Besprechung, die wir am Donnerstag, den 16., das war vorletzte Woche Donnerstag, hatten, morgens um 8 Uhr bei Rothe, da ging es um das Altstadtfest. Und auch um die Frage, wie können wir unsere Mitbürger diese gute Nachricht von Jesus Christus weitergeben. Und dann haben wir auch über diese Inhalte gesprochen. Ja, das letztlich das Schönste wäre ja, wenn Gott uns leiten würde im Alltag, im Reden, im Tun, auch im Bezeugen. Und dann habe ich das so ausgeführt, das sind auch meine tiefsten Überzeugungen. Und während ich da so sprach, dachte ich, wann habe ich denn das letzte Mal jemandem von Jesus erzählt? Wann habe ich das mal erlebt, wovon ich predige? Und dann verlasse ich Rothe, gehe hoch hier zur Gemeinde ins Büro und dann an der Johann-Textor-Schule spricht mich ein 14-, 15-jähriger Junge an, ruft mich bei Namen, David, ich erkenne ihn erstmal nicht, er sagte, er war früher hier in der Jungscha, läuft jetzt mit Springerstiefel rum und schwarzen Klamotten, sagt, so würdet ihr mich in der Gemeinde nie da aufnehmen. Ich sage, klar, komm. Und dann rief er seinen Freund dazu, der im Rollstuhl dann da auch dazugekommen ist, ein 14-, 15-jähriger Junge. Und dann fragte ich ihn vorsichtig, du, darf ich dich fragen, wie es dazu kam, dass du jetzt im Rollstuhl sitzen musst? Und er erzählte, dass er als 9-Jähriger beim Trampolinspringen gestürzt ist und seitdem querschnittsgelähmt ist und da jetzt sitzen muss in dem Rollstuhl. Und dann sagte ich irgendwie ey, das hat mich so gepackt. Ich habe gesagt, ey, du musst unbedingt Jesus kennenlernen. Das sage ich dir jetzt vom tiefsten Herzen. Und mir war ich habe ihm gesagt, du musst ihn auf jeden Fall kennenlernen, denn spätestens nach dem Tod kriegst du einen neuen Körper. Und das war voller Liebe und Freiheit und Freude. Und nach dieser Konversation bin ich dann weiter hoch und in dem Moment realisierte ich plötzlich, dass genau da Jesus Christus eine Situation geschaffen hat, wo Jesus bezeugt wurde, aber doch nicht aus meiner Kraft, sondern aus seiner eigenen. Wo er mir die Freude im Zeugnis geschenkt hat und ihm vielleicht das offene Herz für diese Worte. Ist das nicht befreiende Botschaft? Und deswegen freue ich mich, wie gesagt, Andi, auf dein Zeugnis. Und wer möchte, kann sich Andi anschließen und hier auch ein Zeugnis weitergeben und dann werde ich die Predigt abschließen.